Armutszeugnis. Der Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Armutszeugnis, dem Wirtschaftspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo an alle, die uns gerade zuhören. Hallo, liebe Eva.
Hallo, Sabine.
Eva, du hast uns heute ein Thema mitgebracht, das ich jetzt mal unter das Motto schwere Kost stelle. Jetzt nicht, weil es kompliziert wäre, sondern weil es ein ziemlich bedrückendes Thema ist. Es geht nämlich um Aufrüstung. Um Aufrüstung und zwar bezogen auf die Frage, was Aufrüstung mit der Gesellschaft macht, insbesondere mit wirtschaftlichen Zusammenhängen und vor dem Hintergrund, also insbesondere hast du dir angeguckt, was an dem Zusammenhang dran ist, dass Aufrüstung zu Wirtschaftswachstum führt. Das wird ja derzeit überall behauptet. Exemplarisch dafür zitiere ich jetzt mal den Ökonomen Moritz Schularik, der seines Zeichens Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft nicht müde wird zu betonen, dass Deutschland als Staat bzw. die Regierung massiv aufrüsten müsse angesichts der Weltlage für unsere Sicherheit. Gleichzeitig sagt er, hätte auch so eine Art Kollateralnutzen. Also Kollateralnutzen ist jetzt mein Begriff. Er nennt es oder es ist eigentlich in seiner Interpretation eine Win-Win-Situation, weil diese Aufrüstung gleichzeitig die Wirtschaft ankurbeln würde, die schwächelt, wie wir ja auch ständig hören. Das heißt, Win-Win-Situation ist mehr Sicherheit und mehr Wachstum. Er bringt es auf die Formel Aufrüsten für den Wohlstand. Und darum soll es jetzt in dieser Folge gehen. Das hast du dir näher angeguckt, Eva. Um es kurz vorwegzunehmen, ich würde ja sagen, selbst wenn es stimmen würde, wäre es für mich immer noch kein guter Grund, aufzurüsten. Aber jetzt mal das zur Seite gestellt, finde ich ja erstmal auf den ersten Blick einleuchtend, wenn man das jetzt so sieht, wenn der Staat investiert in Rüstung, entstehen Arbeitsplätze, können Unternehmen Profite machen, entsteht Wachstum. Ist jetzt, denke ich, auch landläufig erstmal die allgemeine Meinung. Lustigerweise war jetzt gerade meine Mutter zu Besuch hier in Berlin bei mir und dann haben wir auch darüber gesprochen und sie hat auch gesagt, ja, Aufrüstung ist irgendwie schwierig, aber wir brauchen das ja wegen der Arbeitsplätze. Und da möchte ich jetzt mal, Eva, mal ganz kurz vorweg gespoilert, auch wenn es auf den ersten Blick einleuchtend ist, ist da auch was dran?
Nee. Da ist nichts dran, beziehungsweise nicht in diesem Maße und man muss das auf verschiedenen Ebenen hinterfragen und ich glaube, das ist gerade in der Debatte, die wir jetzt erleben, auch total wichtig, da mal genauer hinzugucken, weil das wirklich eines der großen Argumente ist, mit denen Aufrüstung auch gerechtfertigt wird.
Jetzt schicke ich die Folge auch meiner Mutter.
Ja, ich bin gespannt, was sie dann dazu sagen
ich
wird.
Auch.
Genau, also ich habe mir genau das angeguckt, ne? Was macht Aufrüstung mit einer Wirtschaft? Und ich habe mir auch ein bisschen angeguckt, was ist das für eine Industrie? Also unter welchen Bedingungen fließen da jetzt diese ganzen staatlichen Gelder in die Rüstungsindustrie? Und da kann man auch schon mal vorweg schieben, dass natürlich dass der Staat für die Rüstungsindustrie eine leicht zu melkende Cash-Cow ist und dass wir auf Seiten der privaten Rüstungsindustrie natürlich enorme Profite durch diese Aufrüstung haben werden.
Gut, dann gehen wir da jetzt mal in die Tiefe. Zuerst würde mich interessieren, heute wird ja offiziell die neue Regierung, habe ich jetzt gehört im Radio, wird heute irgendwie der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Und da geht's jetzt los. Wie viel Geld fließt denn jetzt tatsächlich in die Aufrüstung insgesamt?
Also ganz genau kann man das noch nicht sagen, weil das erst feststehen wird, wenn der Haushalt dann auch tatsächlich aufgestellt ist. Aber zur Erinnerung, im Hauruck-Verfahren wurde im März ja noch mit der alten Bundestagsbesetzung die Schuldenbremse geändert. Das heißt, die Schuldenbremse gilt grundsätzlich weiterhin, aber für Aufrüstungskredite gibt es jetzt eine Ausnahmeregelung, also sozusagen carte blanche, ne? Oder wie Merz das ja gesagt hat, whatever it takes. Das heißt, alle Ausgaben über 1% des Bruttoinlandsproduktes, die können künftig für Aufrüstung von der Schuldenbremse ausgenommen werden. Und das bedeutet also faktisch, für Waffen und Kriegsgerät ist künftig eine Verschuldung ohne Limit möglich. Und wie viel dann am Ende tatsächlich da reingeschoben wird, das wird sich jetzt zeigen. Wir haben ja im Moment die Debatte darum, dass 2% ungefähr des Bruttoinlandsproduktes in die Rüstung fließen. Und es gibt ja verschiedene Stimmen, auch Robert Habeck hatte das noch gefordert, als er noch im Amt war, dass wir jetzt mindestens 3,5% bräuchten. Es gibt sogar Leute, die fordern schon 5%. Also das wären irre Summen, wenn man jetzt allein mal ausgeht davon, dass das auf 3% des BIP erhöht würde, dann würde das bedeuten, dass jedes Jahr über 130 Milliarden Euro in die Aufrüstung fließen würden. Und vielleicht, um das mal klarzumachen, was das für eine Dimension ist, der reguläre Verteidigungsetat, der liegt zurzeit bei rund 52 Milliarden Euro. Ja, also das ist mehr als eine Verdoppelung, die da ansteht an Geldern, die dann für Aufrüstung zur Verfügung stünden. Und das ist einfach, wie ich finde, krass.
Und das ist vor allen Dingen vor dem Hintergrund, krass, dass wir uns vor dieser Entscheidung, diese Summen auszugeben, ja, ich sage jetzt mal, jahrelang anhören mussten, es ist kein Geld da. Das finde ich so irgendwie irre, ne? Dass man irgendwie denkt, wir haben irgendwie in der Vergangenheit, also zumindest die linksliberalen Parteien und Menschen, die da irgendwie so in die Richtung denken, gesagt, oh, lass uns doch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben für Kinder, für Armut, für Kultur und so weiter und so fort. Nein, kein Geld, kein Geld, kein Geld, kein Geld. Und ich finde, man sollte sich das jetzt ruhig auch nochmal merken. Es ist eine Frage der Prioritätensetzung, aber es ist durchaus offensichtlich, wenn man möchte, Geld da.
Ja, Geld ist auf jeden Fall da. Ja, und vor allen Dingen muss man sich nochmal klar machen, das ist ja nicht das einzige Geld, was in die Aufrüstung fließt, ne? Parallel dazu wird ja auch auf EU-Ebene aufgerüstet. Also laut EU-Kommission, das ist übrigens beschlossen worden am EU-Parlament vorbei, sollen in den nächsten 4 Jahren mindestens bis zu 800 Milliarden Euro, das ist eine 8 mit 11 Nullen, in die Aufrüstung fließen, ne? Und das heißt, das müssen wir alles noch dazu denken, dass wir hier eine wahnsinnige Rüstungsspirale haben, die in Gang gesetzt werden soll.
Du hast auch im Vorfeld, haben wir auch darüber gesprochen, dass da jetzt auch von der Kriegswirtschaft die Rede ist. Und gleichzeitig wird immer von Kriegstüchtigkeit gesprochen, dass wir jetzt alle kriegstüchtig werden müssen. Also ich muss mir echt sagen, ich finde es wirklich echt unglaublich widerlich, dieses ganze kriegstüchtig sein müssen. Kriegswirtschaft, das ist wirklich furchtbar. Aber das scheint offensichtlich für viele Leute der Preis zu sein, der jetzt angeblich gezahlt werden muss für unsere Sicherheit. Das hat sich mein Dafürhalten irgendwie durchgesetzt.
Ja, ich finde es wichtig, mal über diesen Punkt jetzt zu reden, denn Angst spielt ja eine ganz maßgebliche Rolle in der Debatte, ne? Ich kann auch verstehen, dass vielen die Situation eines Kriegs mitten in Europa wirklich große Sorgen macht und dass sie natürlich, wie wir alle, die gewachsenen Spannungen mit Russland wahrnehmen. Und man muss auch nichts schönreden, Russland ist ein autoritäres Regime, ja, das einen Teil seiner Bevölkerung ohne Gnade als Kanonenfutter da in einem brutalen Angriffskrieg in der Ukraine verheizt. Ich würde aber sagen, wir brauchen trotzdem einen kühlen Kopf, um uns die Situation anzugucken. Und der geht mir in der medialen Debatte, also dieser analytische Blick, der wirklich abwägt, der geht mir in weiten Teilen dann doch irgendwie verloren. Ich will mal ein Beispiel nennen. Man muss sich vielleicht mal oder man sollte sich vor Augen führen, Russland führt seit 3 Jahren einen brutalen Krieg in der Ukraine, aber eben ohne seine Kriegsziele, nämlich einen Sturz der Regierung in Kiew und eine dauerhafte Eroberung eines Teils der Ukraine zu erreichen. Das heißt, offensichtlich ist ja die russische Kriegskapazität gar nicht so stark, wie jetzt immer beschworen wird. Und das muss man, glaube ich, mal festhalten, um so ein bisschen die Relationen wieder gerade zu rücken. Weil wir nämlich auf der anderen Seite ja so Stimmen hören, wie zum Beispiel den britischen Premier Keir Starmer, der sagt, Russland steht morgen in Großbritannien, oder Macron, der französische Premier, der sagt, Russland kennt keine Grenzen, Frankreich ist direkt bedroht. Und auch die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock, die hat mal, ich paraphrasiere das jetzt, ungefähr so gesagt, ja, wenn Russland in der Ukraine nicht aufgehalten wird, dann marschiert es einfach durch, ne, durch Polen und danach kommt halt schon direkt Brandenburg. Ne?
Ja, und ich habe irgendwie vor ein paar Wochen mal gelesen, dass Geheimdienste sagen, das ist auch mal so schön in der Zeit, Geheimdienste sagen, dass Putin London und Berlin im Jahr 2030 angreifen wird.
Genau, das ist eine Expertise, die geht auf den BND zurück. Wir kennen nicht die genauen Einschätzungen, die dahinter liegen. Das ist ja nicht veröffentlicht, aber mir ist auch aufgefallen, das ging dann so durch die Medien, als, das steht eigentlich schon fest, ne? 2030 ist hier klar, Putin wird den Krieg über komplett Europa ausrollen. Und das meine ich mit der Verhältnismäßigkeit, die da verloren geht, ja. Und das hat meiner Meinung nach nichts damit zu tun, dass man jetzt irgendwie das russische Regime schönredet. Aber, und das ist ein ganz entscheidender Punkt, man muss sich auch die Unterschiede in der Kriegstüchtigkeit, jetzt benutze ich auch mal dieses bescheuerte Wort, zwischen Russland und den europäischen NATO-Ländern deutlich machen. Also NATO, dieses Militärbündnis aus 32 europäischen und nordatlantischen Staaten, ja, selbst wenn man die USA da mal komplett rauslässt, weil man jetzt sagen würde, die sind so ein unsicherer Partner mittlerweile, die ziehen sich vielleicht komplett zurück, was ich jetzt nicht glaube, was auch andere Leute sagen, dass es eher unwahrscheinlich ist. Aber selbst wenn man nur auf diese europäischen Verteidigungs- oder Rüstungsfähigkeiten guckt, dann gibt es eine wichtige Studie, die sagt, die europäischen NATO-Staaten sind Russland deutlich überlegen. Ja. Sie gaben 2023 rund 430 Milliarden US-Dollar für die Militärausgaben aus und Russland hingegen 300 Milliarden US-Dollar. Und das ist kaufkraftbereinigt. Und auch in den einzelnen Kategorien wie so Großwaffensysteme, militärische Einsatzbereitschaft, Truppenstärke, Rüstungsproduktion liegen die europäischen NATO-Staaten vor Russland. Das ist eine Studie von Greenpeace. Wir verlinken die auch nochmal in den Shownotes. Und interessant daran ist, dass die jetzt auch vielfach so angezweifelt wird. Aber der Alexander Lurz, das ist der Rüstungsexperte bei Greenpeace, der an der Studie mitgeschrieben hat, die hatten in einem sehr interessanten langen Interview im Dissens-Podcast vor einiger Zeit darüber und über viele andere Aspekte der ganzen Frage gesprochen. Und das lege ich nochmal sehr ans Herz, weil der das natürlich nochmal genauer aufdröselt und er sagt ganz klar, die Studie ist nicht widerlegt, ja. Auch wenn es da jetzt irgendwie immer wieder Leute gibt, die sagen, das stimmt doch alles gar nicht, ne. Und das heißt, mein Eindruck ist, bei aller Aggressivität des russischen Regimes verschwimmen die Maßstäbe in der Debatte. Und das ist deswegen ein Problem, weil man mit Angst und Panik schlechte Entscheidungen trifft. Ja? Also zum einen führt es dazu, dass diplomatische Bemühungen und das Sprechen darüber und das Einfordern von allem, was da möglich ist, total an den Rand gedrückt wird. Und zum anderen führt es eben dazu, dass ich glaube, dass viele Leute jetzt so denken, naja gut, jetzt müssen wir halt aufrüsten und damit wird jedwedes Rüstungsprojekt einfach so durchgewunken. Und das ist ein Riesenproblem, weil wir gerade jetzt eigentlich genau hinschauen müssten. Ja? Also was soll da eigentlich alles wofür gekauft werden? Macht das überhaupt Sinn oder macht es keinen Sinn? Und mein Fazit ist, ich habe es schon gesagt, ne, da verrutschen komplett die Maßstäbe. Und nochmal vielleicht ein Aspekt, der mir auch mal so auffällt, selbst wenn jetzt Hörerinnen, was ich mir gut vorstellen kann, sagen, okay, mich überzeugt es immer noch nicht, weil Russland macht mir richtig Angst und ich will das nicht unterschätzen. Sie haben ja schließlich auch die Ukraine angegriffen. Okay, aber selbst dann müsste man sich doch zumindest mal die Frage stellen, was ist eigentlich in den letzten Jahren passiert mit all diesen irren Milliarden, die ja schon seit längerer Zeit gesteigert in die Verteidigungsausgaben fließen. Ja? Also Deutschland ist jetzt nach aktuellen Zahlen vom Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI. Das ist sozusagen das anerkannte Forschungsinstitut, was Friedens- und Konfliktforschung angeht, aber auch was die Rüstungsausgaben der einzelnen Länder angeht, liegt Deutschland mittlerweile weltweit an vierter Stelle, was die Rüstungsausgaben angeht. Ja? Und diese Steigerung der Rüstungsausgaben, das sehen wir seit ungefähr 10 Jahren in den NATO-Staaten und auch in Deutschland. Und selbst wenn man jetzt denkt, man müsste aufrüsten, muss man sich doch an dem Punkt fragen, wie kann es sein, dass so viel Geld Jahr um Jahr in die Aufrüstung fließt und trotzdem sich jetzt Generäle hinstellen und sagen, ja, die Bundeswehr, die steht blank da. Mhm. Das ist doch völlig grotesk.
Was ist dann eigentlich passiert mit dem Geld, ne?
Ja.
Das ist jetzt so ein bisschen, also ich habe jetzt gerade kurz überlegt, während du da nochmal erzählt hast mit dem, man muss da genauer hingucken, das klang jetzt auch so ein bisschen, das ist auch so ein bisschen Teil Propaganda als Legitimation, damit Deutschland und die EU aufrüsten können. Und da ist ein bisschen die Frage, was sind denn dann die Interessen, wenn dieses Bedrohungsszenario Russland in diesem Ausmaß möglicherweise auch nicht so ganz glaubwürdig ist vor dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast. Da kann ja durchaus sein, dass in der allgemeinen Verschiebung der Weltmachtlage, also dass jetzt zum Beispiel die USA vielleicht so gar nicht mehr auf der kompletten Seite des Westens, was wie auch immer man das dann sieht, steht, sondern dass die EU, also Europa, dafür sorgen muss, dass sie mitspielen können in dem gegen China, gegen die USA. Und so weiter und so fort. Und dass vielleicht auch so ein gehöriges EU-Weltmachtstreben der Grund ist für den Wunsch nach Aufrüstung.
Also ich sehe da auf jeden Fall eine große Gefahr drin. Ich glaube auch, dass wir jetzt einerseits die Situation haben, dass uns gesagt wird, wir müssen aufrüsten für die Landesverteidigung oder Bündnisverteidigung, aber dass man sehr wachsam darauf gucken muss, was das letztlich tatsächlich bedeutet. Ja, weil ich auch sagen würde, es verschieben sich gewaltig die Machtverhältnisse in der globalen Konkurrenz und zwischen den Staaten. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, darauf zu gucken, was die EU geopolitisch eigentlich da gerade für eine Rolle einnehmen will.
Denn, genau, in die Richtung hatte ich genau. So ein bisschen gedacht, dass man da nicht sich ablenken lassen darf von diesem wichtigen Aspekt. Aber wohin genau jetzt das Geld geflossen ist und auch noch fließen soll, das machen wir später. Jetzt gehen wir vielleicht doch nochmal zurück auf diesen Zusammenhang. Was passiert denn jetzt eigentlich, welcher in dieser Aufrüstungsdynamik bezogen auf dieses Wirtschaftswachstum? Also haben wir hier wirklich, wenn man das so nennen möchte, eine Win-Win-Situation.
Ja, du hast es ja schon angesprochen, ne? Dieses Schlagwort Aufrüsten für den Wohlstand. Da muss man natürlich jetzt mal ganz kurz noch vorweg schicken, der Wohlstandsbegriff, der ist natürlich eh schon schwierig. Weil was dann so Mainstream-Ökonomen als Wohlstand verstehen, das ist was anderes, als was wir darunter verstehen würden. Ne? Und gemessen wird es ja landläufig immer am BIP. Also am Bruttoinlandsprodukt, so der Wohlstand.
Also das Wachstum, von dem man dann Wohlstand ausgeneriert. Also genau. Das Wachstum ist quasi die Zahl, was das BIP misst, oder?
Genau, das Wachstum ist die Zahl, die das BIP misst. Und viele machen halt diesen Rückschluss, weil das BIP wächst, bedeutet das, wir haben mehr Wohlstand.
Genau.
Ne? Und das ist natürlich wirklich absurd, weil es gibt ja schon lange eine Kritik daran, dass dieses Bruttoinlandsprodukt als Wohlstandsindikator genutzt wird. Und da will ich jetzt nur ganz kurz anreißen, dass das insofern ein Problem ist, weil das BIP misst nur die zu Marktpreisen bewertete Produktion einer gesamten Gesellschaft. Das heißt, ganz viel fällt da gar nicht rein. Ne? Also wichtige Arbeiten wie die Care-Arbeit, die unentlohnte oder ehrenamtliche Arbeit, die taucht im BIP nicht auf. Die ist aber natürlich für den Wohlstand einer Gesellschaft, sind solche Arbeiten total unentbehrlich. Ja. Anderes Beispiel, das BIP ist einfach blind gegenüber der Frage, ja, okay, warum wächst jetzt eine Wirtschaft, wenn jetzt wegen der Klimakatastrophe riesige Flutkatastrophen passieren, wie im Ahrtal damals, dann haben wir eine enorme Zerstörung, es muss alles wieder aufgebaut werden. Und weil dann da so viel aufgebaut wird, wächst es die Wirtschaft und das BIP wächst. Ja, das geht als positives BIP-Wachstum ein. Aber, oder auch wieder, wie sozusagen das Wirtschaftswachstum verteilt wird, ne? Das, an wen das letztlich fließt, kommt ja auch überhaupt nicht drin vor, diese Unterscheidung. Aber das nur mal vorweg. Ich glaube, das ist nochmal was, wo wir die berühmte Wachstumsfolge.
Ich muss du, immer irgendwann, wieder. Irgendwann wird sie kommen. Genau, irgendwann wird jemand sagen, das habt ihr von langer Hand geplant. Ihr habt jedes Mal bei jeder Folge gesagt, wir müssen die Wachstumsfolge machen. Und am Ende macht ihr sie gar nicht. Nein.
Genau, aber.
Wir machen sie.
Genau, das war jetzt einfach mal eine wichtige Vorbemerkung, weil wir, glaube ich, so ein bisschen die Ebenen auseinanderhalten müssen. Wenn wir jetzt aber mal Leute wie Schularik ernst nehmen, ja. Die sagen, mehr Aufrüstung, das bringt uns wunderbar viel Wirtschaftswachstum. Und wenn wir uns mal auf diese Ebene begeben, dann stimmt selbst das nicht. Ne? Was passiert, wenn jetzt in der Wirtschaft massiv aufgerüstet wird? Der Staat wird jetzt also mit öffentlichen Geldern, also über Kredite, die private Rüstungsproduktion ankurbeln. Und manche nennen das übrigens dann auch Kriegs- oder Militär-Keynesianismus in Anlehnung an den Ökonomen John Maynard Keynes.
Und da sagst du jetzt kurz was dazu, richtig?
Das kann ich gerne machen. Machen wir nochmal einen kleinen Ausflug. Und genau, also Keynes, der hat in den 30er Jahren vor allem eine wichtige Arbeit geleistet im Rahmen der Wirtschaftstheorie. Und der Ausgangspunkt dafür war die Weltwirtschaftskrise. Und bis dahin war eigentlich so die gängige Meinung der Wirtschaftswissenschaften, ja, die Märkte, die tendieren immer zu einem Gleichgewicht. Und wenn die Wirtschaft in die Krise gerät, dann unter anderem, weil auch Lohnkosten gemessen an der jetzt sinkenden Nachfrage, weil die einfach zu hoch sind. Ne? Das heißt, Löhne runter führt dann dazu, dass wir wieder mehr Beschäftigung bekommen und dann kommt man wieder aus der Krise. Und Keynes hat gesagt, nee, wir sehen ja gerade in der Weltwirtschaftskrise, dass das alles so gar nicht stimmt. Und das Problem ist vielmehr die mangelnde Nachfrage nach Gütern. Ja? Also Unternehmen können nicht mehr so viel verkaufen, die Leute sind dann arbeitslos. Und das setzt so eine Abwärtsspirale in Gang, weil die Unternehmen natürlich dann auch nicht mehr genug investieren oder immer weniger investieren. Und damit werden wieder mehr Leute arbeitslos. Und Keynes hat dann gesagt, okay, dann muss man gegensteuern, indem eben der Staat diese fehlende Nachfrage ersetzt, ne? Indem der die Wirtschaft ankurbelt, also Aufträge rausgibt für den Bau von Straßen oder Schienen oder was weiß ich. Und darauf bezieht sich jetzt dieser Begriff Kriegskeynesianismus, wobei ich jetzt, nachdem was ich gelesen habe, wahrgenommen habe, dass es jetzt gar nicht so ist, dass Keynes da viel zu schreibt über Aufrüstung und Keynesianismus oder Aufrüstung und seine Wirtschaftstheorie. Aber das wird jetzt so gelabelt von Leuten, die dann im Nachgang mit Keynes sozusagen auch über Aufrüstung nachgedacht haben.
Weil Keynes ein bisschen eigentlich dafür steht, der Staat gibt Geld aus.
Genau, um der die Wirtschaft stimuliert anzubauen. Die Nachfrage genau. über staatliche Investitionen. Mhm. Aber entscheidend ist, dass man sich klar machen muss, in welche Güter investiert der Staat, wenn er in die Aufrüstung investiert. Waffen sind eben sehr spezielle Güter. Ja? Also wir kaufen uns keine Panzer, wir gehen auch nicht in den Laden und holen uns jetzt irgendwie die Kalaschnikows.
Außer in den USA.
Ja, okay. Da hast du
ich
recht.
Glaub, dort ist es nicht mal, das erlaubt Kalaschnikow. Andreas, unser Techniker, nickt, okay, offensichtlich das. Oh, gut, ja, also so viel Fantasie muss man schon haben. Eva, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
Genau, also Waffen sind halt keine Konsumgüter wie jetzt meinetwegen Kühlschränke, Autos, Computer, ja, oder Kleidung oder auch Nahrungsmittel, die wir alle brauchen und dann kaufen. Also ob wir alles davon brauchen, steht auch auf einem anderen Blatt, ja. Aber Kleidung, Nahrungsmittel, klar, ne? Und Waffen und Kriegsgeräte sind ja auch keine Vorprodukte für andere Produkte, ne? Die dann wiederum so in die Produktion eingehen. Jetzt zum Beispiel Teile für Maschinen. Und es sind auch keine Produkte, die jetzt irgendwie dafür genutzt werden, durch neue Verfahren einen Schub in die Wirtschaft zu geben, weil jetzt damit der Wirtschaftskreislauf mal auf eine neue Ebene gehoben wird, neue Produkte entstehen können und so weiter. Ne? Das heißt, man sagt auch, Waffen sind sogenannte unreproduktive Gebrauchswerte. Ne? Und das muss man erstmal verstehen, was der Unterschied ist zu diesen anderen Gütern.
Okay. Aber das würde dann bedeuten, also sowas Ähnliches wie diesen einfach totes Material. Einmal gekauft, einmal benutzt und mehr.
Ja, hoffentlich halt nie benutzt, ne? Hoffentlich halt nur für die Halde produziert, was natürlich schon irgendwie auch zeigt, dass es jetzt unter diesem Aspekt eine totale Verschwendung von gesellschaftlichen Ressourcen ist. Ja. Das führen wir ja nachher nochmal ein bisschen aus. Und diese Erklärungen, die ich jetzt gegeben habe, die zeigen auch schon so ein bisschen, wo das Problem liegt. Also Leute wie Schularik, die gehen jetzt hin und sagen, okay, wir können hier beides haben, Win-Win-Situation, Sicherheit und wir kurbeln die Wirtschaft an. So, und im Schnitt sagt er, würde Aufrüstung dazu führen, dass wenn man jetzt 1 Euro staatlicherseits investiert, dass dann auch 1 Euro mehr Wirtschaftswachstum, BIP-Wachstum rauskommt, ne? Klammer auf, das ist dann der sogenannte Fiskalmultiplikator, der sowas misst, also wie viel staatliche Investitionen bringen, wie viel Wirtschaftswachstum. Und das klingt ja erstmal so ganz effizient, okay, 1 Euro stecke ich rein, 1 Euro kriege ich auch wieder raus.
Klingt ein bisschen wie so ein Miracle, so eine kleine Wundermaschine. Wenn das so wäre, wäre das der...
Ja, aber der Witz ist, also ein richtiger Schuh wird draus, wenn man sich so anguckt, was Investitionen in andere Bereiche bringen, ja. Und das hat der Ökonom Tom Krebs gemacht in einem aktuellen Gutachten für den Bundestag. Und das verlinken wir auch. Der sagt eben, Investitionen jetzt in die zivile Infrastruktur, die bringen uns viel mehr. Also ein Beispiel, ne? Ausbau Ganztagsbetreuung in Kitas und Schulen. Das bringt, wenn man 1 Euro da reinsteckt, jetzt mal beispielhaft gesprochen, ne? Dann bringt das ein Wirtschaftswachstum von 3 Euro. Warum? Weil Frauen, wenn sie bessere Betreuungsmöglichkeiten oder Familien, wenn sie bessere Betreuungsmöglichkeiten haben für ihre Kinder, dann können vor allen Dingen Frauen mehr arbeiten gehen, ja. Und er sagt, insgesamt bringen Investitionen in zivile Infrastrukturen viel mehr an Wirtschaftswachstum, also nämlich im Schnitt so 2 bis 3 Euro für jeden reingesteckten Euro, als die Rüstungsausgaben. Ja. Und auch bei den Rüstungsausgaben sagt er, das, was Schularik da jetzt so als Mittelwert immer so ansetzt, Schularik sagt auch, es gibt da eine gewisse Spannbreite, das kann mal ein bisschen weniger sein und mal ein bisschen mehr, aber es geht halt nie über die Zahlen hinaus, die in den anderen Bereichen im Zivilen zustande kommen. Und Krebs sagt aber auch, die Zahl, die der Schularik da ansetzt mit 1 Euro pro investiertem Euro, die hält er auch für viel zu hoch. Also er sagt, kurzfristig wird durch die Rüstungsinvestitionen werden höchstens 50 Cent rauskommen. Ja? Das waren jetzt irgendwie viele Zahlen, aber ich finde es wichtig, weil man sich klar machen muss, dass diese Erzählung auch einfach so nicht stimmt. Mhm. Oder sie aber, wird erst stimmig, wenn man sozusagen dagegen setzt, was wäre in anderen Bereichen möglich.
Stattdessen möglich, ja. Genau. Aber es gibt ja auch noch diesen Punkt mit, wir haben jetzt in der letzten Zeit ja oft gehört von irgendwelchen Produktionsstätten, die Also zum Beispiel in der Autoindustrie, die geschlossen werden müssen. Und da habe ich jetzt schon mehrere Meldungen gehört, dass da stattdessen, also statt Autos eben Panzer oder anderes Kriegsgerät produziert wird. Görlitz zum Beispiel werden keine Bahnen mehr produziert, sondern statt Bahnen, weiß ich nicht was es war, irgendein Rüstungsgut, ich glaube sogar tatsächlich Panzer, ja. Genau. Und damit werden ja Arbeitsplätze erhalten und vielleicht, wenn immer noch mehr aufgerüstet wird, sogar noch neue geschaffen.
Ja, aber auch das…
Also Entschuldigung, ich muss das jetzt richtig stellen. Nicht, dass ich jetzt hier dafür argumentiere, aber in dieser Logik, wenn man sagt, es ist gut fürs Wirtschaftswachstum, können ja die Arbeitsplätze werden bestimmt auch immer angeführt.
Ja, die werden auf jeden Fall angeführt. Und klar, die Leute, die jetzt da in der Rüstungsindustrie irgendwie Arbeit finden, die tragen natürlich ihre Löhne nach Hause und können das für konsumieren. Ne? Das kann dann irgendwie für Wirtschaftswachstum sorgen. Aber da ist halt der entscheidende Punkt, dass diese Rüstungsindustrie eine sehr kapitalintensive Industrie ist. Das heißt, sie braucht wenige Beschäftigte im Vergleich zu anderen Branchen. Also auch wenn da jetzt so ein Aufwuchs stattfindet, ist das gar nichts im Vergleich zu dem, was Beschäftigungszahlen in anderen Branchen angeht. Also ich hatte Zahlen gefunden vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Die haben für 2020 gesagt, dass in Deutschland rund 55.000 Personen Waffen herstellen. Also Waffen, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Militärfahrzeuge. Jetzt gibt es so Prognosen, dass durch die Aufrüstung da so ein paar tausend mehr Arbeitsplätze dazukommen können. Ja, und dann sieht man ja schon, das ist Peanuts, ja. Das ist ein Witz. Also allein im Einzelhandel in Deutschland arbeiten über 3 Millionen Personen. In den Gesundheitsberufen sind es sogar 6 Millionen. Und wenn man jetzt sagt, na gut, aber das kann ja irgendwie zum Beispiel der Autoindustrie aus der Krise helfen, wenn da jetzt die ganzen Arbeitsplätze wegbrechen. Auch da sagen die Expertinnen, das wird halt nur begrenzt stattfinden, ne? Also jenseits der Frage, ob man das überhaupt will und ob das sinnvoll ist. Aber du hast völlig recht, genau das ist gerade so der Trend, der da stattfindet, dass die Rüstungsindustrie ganz massiv auch um die Automobilstandorte, die in der Krise sind, buhlt.
Genau, und das kommt mir so ein bisschen so vor, als ob man das Sicherheitsargument, also wenn man schon irgendwie der Meinung ist, dass die Aufrüstung für Sicherheit sorgt und dass es gar keine Sicherheit gibt, weshalb die Aufrüstung also zumindest nicht ausreichend nötig wäre, braucht man offensichtlich doch noch ein paar mehr Argumente, um das schön zu reden, scheint mir irgendwie so. Also neben es ist ja auch fürs Wirtschaftswachstum gut, vermeintlich, wie wir jetzt gelernt haben. Es wird dabei ja auch gesagt, das ist irgendwie gut, weil es so einen Spillover- oder Spin-off-Effekt geben würde. Und das bedeutet, dass man davon ausgeht, dass Erkenntnisse oder Technologien, die aus der militärischen Forschung kommen, auch in den zivilen Sektor rüberschwappen. Das bedeutet, der zivile Sektor würde profitieren von der militärischen Forschung. Und als Beispiel wird da auch immer gern das Internet genannt. Das Internet ist ja auch im militärischen Bereich ursprünglich entstanden und dann in den privaten Bereich rübergeschwappt. Und da ist es aber, wenn ich das richtig verstehe, auch nicht so.
Nee, genau. Also da habe ich mich auch ein bisschen umgeguckt, was Leute dazu sagen. Und da gibt es zum Beispiel den Forscher Michael Bjorska, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, auch vom SIPRI, also diesem schwedischen Institut. Und der hat verschiedene andere Studien ausgewertet und die kommen eigentlich alle zu dem Schluss, dass sich dieses Verhältnis seit ungefähr den 60er Jahren umgedreht hat. Also dass es vorher so war, Erster und Zweiter Weltkrieg, dass tatsächlich die Standardisierung vielmehr der Waffenproduktion dazu geführt hat, dass dann in Friedenszeiten das schnell umgerüstet werden konnte und genutzt werden konnte für jetzt die Massenproduktion von Fahrrädern, von Autos, von Motorrädern und so weiter. Und es gibt auch andere Beispiele, die Teflon-Beschichtung der Bratpfanne. Also Teflon ist in den 30er Jahren als Stoff irgendwie eher zufällig entdeckt worden und dann ist es wohl das erste Mal eingesetzt worden bei der Erforschung und Herstellung der US-Atombombe. Und danach ist es ja in die zivile, also sozusagen rübergeschwappt als ein Material, womit Pfannen und so weiter beschichtet worden sind. Und genau dieser Effekt, dass von der militärischen Rüstungsindustrie was rüberschwappt in den Zivilsektor, da sagen die Forscher eigentlich mittlerweile, das hat sich umgedreht. Also dass einerseits das Wirtschaftswachstum viel stärker stimuliert wird durch die Forschung, die im zivilen Bereich stattfindet und dass andererseits eher sogar Technologien, die im zivilen Sektor benutzt werden, rückschwappen in den militärischen Sektor. Und das finde ich ist eigentlich auch so ganz eingängig, weil wenn wir uns irgendwie angucken, wie Kriege heute mittlerweile geführt werden, wie wichtig dafür Softwaretechnik, KI, Bildtechniken sind, die wir alle schon so im zivilen Bereich auch nutzen zum Teil, dann finde ich, ist das relativ eingängig, diese Erklärung.
Mhm. Das heißt, summa summarum, wenn ich das jetzt kurz bilanzieren darf, der sogenannte Kollateralnutzen bei der Aufrüstung ist überhaupt nicht so groß, wenn überhaupt da ist, als behauptet.
Ja, und ich finde, der eigentlich entscheidende Punkt, der ist ja, was fällt hinten runter, was findet nicht mehr statt, wenn wir jetzt so massiv in die Rüstung investieren, ja? Also öffentliche Gelder und damit Ressourcen wie Rohstoffe, wie Forschungs-Know-how, aber auch Fachkräfte, ne? Das soll also künftig massiv in den Rüstungssektor abfließen, vor allem natürlich die Gelder, die da reinfließen, und das steht dann für anderes nicht mehr zur Verfügung. Also wenn man das zuspitzt, dann kann man halt sagen, die Ressourcen, mit denen Kriegsgerät produziert wird, die stehen nicht mehr zur Produktion von E-Autos, von Windrädern oder Bussen zur Verfügung, ja. Und du hast es ja gerade erwähnt, ne? Das Beispiel von Alstom in Görlitz. Über Jahrzehnte wurden da Straßenbahnwaggons gebaut. Und das findet jetzt nicht mehr statt, sondern wird umgerüstet auf die Panzerherstellung. Und wenn sowas erstmal weggebrochen ist an Strukturen, ja, dann ist es auch schwierig, natürlich in anderen Bereichen so schnell wieder einfach zu ersetzen.
Aber war doch jetzt in dem Koalitionsvertrag ist ja nicht nur festgehalten, dass Unsummen für Aufrüstung ausgegeben werden, sondern es ist ja auch immer die Rede von dem anderen Paket, Infrastrukturinvestitionspaket, ja, was dann möglicherweise das erfüllen kann, wovon du jetzt gesprochen hast. Es waren 500 Milliarden Euro, die da vorgesehen waren oder sind, ne?
Genau, auch da, glaube ich, wird man genau gucken müssen, was passiert tatsächlich mit dem Geld. Und wenn man sich den Koalitionsvertrag durchliest und auch so ein paar Äußerungen hört, die es da im Umfeld und vorher auch schon gegeben hat, dann wird mittlerweile auch klar, wie sehr die Infrastrukturinvestitionen auch schon unter so einer Militärlogik gedacht werden. Also der ehemalige Verkehrsminister Volker Wissing, der hat es schon mal auf den Punkt gebracht und gesagt, viele übersehen, das ist jetzt ein Zitat, dass die zivilen Infrastrukturen auch für militärische Mobilität erforderlich sind. Deutschland ist ein wichtiges Transitland für die NATO.
Also das heißt, die Brücken sind nicht tauglich für Panzer.
Genau, die Brücken, die Straßen, die Häfen, die Wasserwege, der Luftverkehr. Im Koalitionsvertrag ist es wirklich krass. Es springt einen geradezu an, wie in der Infrastrukturfrage jetzt diese ganzen Sachen unter einer militärischen Logik gedacht werden. Und noch mehr, es ist so, und das ist jetzt ein Zitat aus dem Koalitionsvertrag, dass gesagt wird, die Belange und die Infrastrukturmaßnahmen zur Gesamtverteidigung sind als überragendes öffentliches Interesse festzuschreiben und in der Umsetzung gegenüber anderen staatlichen Aufgaben zu priorisieren. Das heißt, es ist völlig klar, alles, was jetzt an, weiß ich nicht, Investitionen in zivile Infrastruktur stattfinden soll oder auch in Klimatransformation, das steht alles unter Vorbehalt.
Also wollte ich jetzt gerade sagen, weil also Militär hat ja jetzt mit klimafreundlicher Produktion gar nichts zu tun. Und davon hört man jetzt auch so gar nichts mehr, klimafreundliche Politik oder?
Nee, da hört man sehr wenig von. Natürlich sagt die Koalition, wir werden auch da was tun, aber das Thema wird tiefmütterlich behandelt. Wir hatten ja in einer Folge sowieso mal darauf geguckt, wie sehr die Union da auch den Markt wieder regieren lassen will in der Frage der Klimapolitik. Und jetzt könnte man ja sagen, ja gut, man könnte ja theoretisch sogar beides machen, ja. Man könnte ja Geld in die Hand nehmen für die Aufrüstung und gleichzeitig eben halt genauso viel Geld irgendwie in Klimaschutzprojekte stecken und in andere sinnvolle Investitionen, soziale Daseinsvorsorge, was weiß ich. Auch das hat sich der Ökonom Tom Krebs in dem erwähnten Gutachten angeguckt und der zieht einfach ein bitteres Fazit, was so die Verteilung der Gelder angeht. Der sagt, Zitat, die geplante finanzpolitische Priorisierung der Produktion von Rüstungsgütern steht in direkter Konkurrenz zu einer grünen Industriepolitik und macht effektiven Klimaschutz fast unmöglich. Man sieht einfach, die Prioritäten der kommenden Bundesregierung sind da völlig klar auf die militärische Aufrüstung ausgerichtet und eben nicht in gleicher Weise auf den Klimaschutz, ne? Und noch dazu ist ja die Rüstungsindustrie eine zutiefst fossile Industrie. Also da wird wahnsinnig viel fossile Energie einfach verbraucht, ne?
Mhm. Dazu passt ja auch, dass Merz nach der Abstimmung über diese Schuldenbremsenreform zugunsten der Aufrüstung ja auch direkt gleich gesagt hat, dass wir mittlerweile so überbordende Sozialausgaben, also Zitat Merz, ne, auch auf kommunaler Ebene hätten, dass das jetzt alles auf den Prüfstand gestellt werden soll. Das waren seine Worte, ne?
Ja, das finde ich gehört zum Gesamtbild unbedingt dazu, ne? Also die Regierung will massiv aufrüsten. Für den Klimaschutz wird viel zu wenig getan. Wir reden schon nicht mehr von einer aktiven, geplanten, gesteuerten grünen Industriepolitik, ne? Das kommt gar nicht vor. Und gleichzeitig will man im Sozialen weiter kürzen. Das ist wirklich eine ganz ungute Gemengelage, auch mit Blick auf die weiteren politischen Entwicklungen, also Stichwort Erstarken der Rechten, ne? Es ist leider so, wir haben es fast jedes Mal eigentlich in den Sendungen drin. Ich würde mir noch mal eine kleine Ergänzung historischer Art erlauben. Wir haben ja jetzt sehr unter diesem aktuellen Blickwinkel auf die Aufrüstungsfrage geguckt. Aber es gibt natürlich über die Jahrzehnte immer wieder viel Streit über die Wirkung von Rüstungsausgaben in einer kapitalistischen Wirtschaft. Also haben viele Leute schon darüber diskutiert anhand der Beispiele Erster oder Zweiter Weltkrieg oder Zeit des Kalten Krieges. Und da möchte ich zumindest kurz erwähnen, dass natürlich marxistische Theoretiker wie zum Beispiel Paul Barron oder Paul Sweezy, aber auch Ernest Mandel, dass die immer rausgestrichen haben, wie wichtig Rüstungsausgaben für den Kapitalismus eigentlich sind und für die Stabilisierung seines Wachstums. Weil die nämlich sagen, die Rüstungsproduktion kann dazu dienen, Überproduktionskrisen des Kapitalismus zumindest kurzfristig abzumildern. Ja? Also wenn deutlich mehr produziert wird, als überhaupt verkauft werden kann, dass die sagen, dann ist Rüstungsproduktion irgendwie ein Ventil. Aber die haben natürlich auch darauf hingewiesen, was mit einer Rüstungsproduktion einhergeht, nämlich die Verelendung der ArbeiterInnen und die wachsende Kriegsgefahr. Und da würde ich auch nochmal einen interessanten Text verlinken von Renate Aglio. Die hat in der Proklama einen sehr guten Text dazu geschrieben, wo sie das so ein bisschen auffächert, was es historisch da eigentlich so für widerstreitende Debatten gegeben hat.
Das packen wir auch noch in die Shownotes, diesen Proklar-Artikel. Proklar übrigens ganz kurz ist eine Zeitschrift für kritische Sozialwissenschaft und mache ich jetzt ein bisschen Werbung für, weil ich da selber im Beirat bin.
Sehr
und
gut.
Immer zu empfehlen, immer zu erwähnen. Genau, packen wir in die Shownotes. Okay, das war nochmal ein guter Hinweis auf weiterführende Debatten. Aber jetzt möchte ich doch nochmal wissen, Eva, weil wir hatten es ja auch schon versprochen, dass wir da nochmal eingehen. Es wird also, so hast du das ja auch recherchiert und gesagt, verhältnismäßig viel Geld ausgegeben in Deutschland für Rüstung und Aufrüstung. Und trotzdem wird behauptet, das würde nicht reichen. Dann ist es berechtigt die Frage, okay, was ist mit dem Geld passiert? Wo fließt es hin?
Ja, also wo die Gelder hinfließen, da kann man nur ganz kurz jetzt was zu sagen. Und da bin ich auch wahrlich nicht die Expertin, die sich da jetzt so reinwühlen konnte. Aber was auffällig ist, ist, dass Gelder ausgegeben werden für total unsinnige Sachen und zwar über Jahrzehnte schon. Ja, auch da gibt es einen guten Text, da würde ich auch nochmal drauf verlinken, von der Dorothea Schmidt, auch in der Prokla, die wirklich sehr anschaulich nochmal so aufschreibt, was hat es da eigentlich alles für Skandale gegeben im Beschaffungswesen der Bundeswehr? Und das ist irre, was da nicht geliefert wurde, erst Jahrzehnte später geliefert wurde, was fehlerhaft geliefert wurde, was jetzt irgendwie so ein bisschen witzig klingt, aber was halt gar nicht witzig ist, wenn man sich vorstellt, wie viel Gelder da einfach sinnlos verpulvert werden und in private Rüstungsunternehmen fließen und wie viel Menschenleben das auch gekostet hat, ja. Also der Starfighter war das, glaube ich, so ein Flugzeug, der hatte irgendwann den Begleitnamen der Witwenmacher, weil da so viele Leute mit abgestürzt sind, so viele Piloten, ja. Und das ist natürlich irgendwie
krass,
bitter.
Aber echt.
Und es gibt Leute, die sich damit ausführlich auseinandersetzen. Das ist auch wieder unter anderem dieser schon erwähnte Michael Bjoschka, der hat für Greenpeace mehrere Studien dazu gemacht und der sagt, ein großes Problem ist eben, dass ein Drittel bis zu 45% der Gelder für Rüstungsprojekte bei Großwaffensystemen, dass das unnötige Zusatzkosten sind. Und warum das so ist, dazu gibt es jetzt mehrere Begründungen, die kann ich hier nicht alle aufführen, da kann man gerne mal in diese Studien reingucken. Aber ein Beispiel, das er da nennt, ist, dass zum Beispiel gerne hochtechnologisierte Prestigeprojekte angeschafft werden, die man im Zweifel überhaupt nicht braucht, die aber so kompliziert sind, dass sie a, sehr teuer sind und auch noch irgendwelche Folgeanschaffungen nach sich ziehen, weil dann das eine nicht funktioniert und dann muss nochmal was Neues beschafft werden. Und unser Tontechniker Andreas, der hat mir nämlich, weil er sich da auskennt, gesagt, das nennt man auch im Bundeswehrjargon die Goldrandlösung. Also der Goldrandteller, der halt einfach auf jeden Fall auf den Tisch gedeckt werden muss, weil es das andere normale Porzellan nicht tut. Ja?
Das gute Porzellan von Oma mit dem goldenen Rand.
Genau. Und
sich in die Mikrowelle geht.
Genau, was nicht in die Mikrowelle darf. Gott, Leute, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig.
Nee, es ist auch nicht lustig. Naja, und das ist sozusagen ein großes Problem, was man sich einfach klar machen muss. Und das andere ist natürlich, die Rüstungsindustrie ist halt eine Blackbox, ne? Klar, das ist ja alles irgendwie auch ziemlich geheim und das heißt, wenige Leute blicken da überhaupt durch. Es gibt auch wenig Kontrolle oder Expertise im Parlament, weil auch die Leute, auch das sagen Studien, überfordert sind. Aber private Rüstungsunternehmen, so ist es halt in der privaten Marktwirtschaft, ne, wie an allen Ecken und Enden, die setzen natürlich ihre Preise. Und die setzen die jetzt natürlich auch in der Situation, wo die Bundesregierung sagt, wir müssen massiv ganz schnell aufrüsten, wird es wahrscheinlich auch zu einer Situation führen, wo dann sogenannte Verkäuferinflation, wie Isabella Weber das nennt, eintritt. Ne? Also, dass die Unternehmen einfach sagen, okay, die Kapazitäten, um das alles zu produzieren, die sind noch nicht aufgebaut, der Staat will aber ganz viel davon. Na ja, dann wird das natürlich alles teurer, ne? Weil die Nachfrage ja gestiegen ist. Und das führt uns halt dazu, dass wir darauf gucken müssen, nicht nur, was für unsinnige Projekte werden da irgendwie vielleicht geordert und viel Geld aus dem Fenster rausgeschmissen, sondern dass da jetzt natürlich auch nochmal extra viel Geld darüber gemacht wird, dass die Preise hochgesetzt werden, ja, weil die Nachfrage jetzt so steigt. Und dadurch, dass die Preise dann auch so hochgesetzt werden und jetzt so viel an Geldern da reinfließt, ist klar, diese Unternehmen werden Wahnsinnsgewinne machen, ja. Und da ist es das Mindeste, dass ich sagen würde, das muss wegbesteuert werden. Ja? Also Übergewinnsteuer wäre da das Stichwort. Ne? Und klar, dann gibt es ja auch noch die andere Seite, die da eine Rolle spielt, nämlich all die Leute, die jetzt auch einsteigen in diese Erwartung, dass diese Rüstungsfirmen diese ganzen Aufträge bekommen. Ja? Also die jetzt Aktien kaufen. Zum einen werden die Aktien natürlich gehalten von den Unternehmenseignerinnen, aber es steigen ja jetzt auch ganz viele Leute in diesen Markt ein. Und die Kurse der Unternehmen, die explodieren förmlich, ja. Also Rheinmetall, vor dem Ukraine-Krieg lag die Aktie bei ungefähr 96 Euro. Das hat sich mehr als verzehnfacht, ja. Also vor ein paar Wochen waren das dann 960 Euro. Jetzt vor wenigen Tagen hatte ich nochmal geguckt, sind es dann schon 1400 Euro pro Aktie. Also da machen Leute gerade irre Gewinne, ja. Mit den Aussichten auf künftige Gewinne, die realisiert werden, wenn dann diese Rüstungsproduktion hochgefahren wird. Und da muss man ran, ja. Also da, das muss wegbesteuert werden. Das ist das Mindeste, was da geschehen müsste.
Okay, wenn man sich jetzt auf diese Position begibt und von der Ebene aus argumentiert, dass es halt nun mal Aufrüstung gibt und dass jetzt der Staat und die Regierung Aufrüstung macht und da können wir jetzt sowieso nicht irgendwas dagegen tun und mitreden. Wäre das dann aus deiner Perspektive wenigstens ein Minimum an Eingriffsmöglichkeit, dass man also entweder sagt, wie vielleicht Isabella Weber auch sagen würde, man macht Preiskontrollen, also man gibt Preise vor aus irgendwelchen Erfahrungswerten oder keine Ahnung, oder man verstaatlicht die Rüstungsindustrie oder man vergesellschaftet sie sogar, was ich ein bisschen Widerspruch finde. Ich möchte keine Vergesellschaftung von irgendwelchen Rüstungsgütern. Oder was würdest du jetzt sagen, oder man vergesellschaftet sie sogar. Letzteres vielleicht mit dem Ziel der Abrüstung, so wie mal die Grünen gefordert haben, Atomkraftwerke zu vergesellschaften, mit dem Ziel, sie stillzustellen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja. Was würdest du sagen, Eva?
Ich finde es eine total schwierige Frage und ich habe auch festgestellt, dass einige Leute an der knabbern. Es gibt die Forderungen ja aus sagen von linken Leuten auch. Ich bin da noch nicht entschieden. Also ich finde, es gibt Gründe, die dafür sprechen und es gibt Gründe, die dagegen sprechen. Und so wie du das jetzt gerade gesagt hast, ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Also sozusagen die Kontrolle zu übernehmen für die Abrüstungsfrage. Ein wichtiger Punkt wäre natürlich auch zu sagen, ja, man hat dann mehr Kontrolle auch über die Kosten, die da entstehen. Wobei, da hast du auch gesagt, zu Recht, da könnte man auch mit Preiskontrollen vielleicht rangehen. Weiß ich nicht, wie komplex und schwierig das ist. Kann ich nicht bewerten. Also wir sagen, da schwimme ich selber so ein bisschen.
Es gibt ja noch aus der Perspektive der Partei Die Linke gibt es ja auch die Unterscheidung, dass sie sagen, okay, es braucht eine Bundeswehr, es braucht Militär für die Landesverteidigung. Da würde Die Linke sagen, da reicht aber das, was existiert. Würdest du denn jetzt sagen, weil das jetzt ja alles durchaus, wie ich finde, auch gut und zu Recht kritisch jetzt hier angeguckt wurde, würdest du sagen, man braucht eigentlich gar keine Aufrüstung?
Puh. Also das ist eine total schwierige Frage, muss ich dazu ganz offen sagen. Und ich würde zwei Antworten darauf geben. Für mich klingt es schon erstmal schlüssig, wie Die Linke das zum Teil ja auch sagt, dass man sagt, wenn überhaupt über Rüstung nachgedacht wird, dann nur zur Landesverteidigung. Aber für mich schließen sich da weitere Fragen an. Was heißt das? Ja, also was bedeutet das? Müsste man dann auch jetzt mehr einkaufen, salopp formuliert, oder eben nicht? Und sind nicht Waffensysteme immer auch für Angriff einsetzbar? Kann man das genauso unterscheiden? Und damit will ich nur sagen, das sind halt total schwierige Fragen, wo man, glaube ich, wir leider jetzt auch gezwungen sind, uns mit auseinanderzusetzen, ja, weil wir da Antworten brauchen. Meine zweite Antwort darauf ist für mich aber ganz klar, wenn ich jetzt auf diesen irren Rüstungswettlauf gucke, der hier losgetreten wird, ja, da sage ich ganz klar, der ist aus meiner Sicht maßlos, ja, und der ist fatal. Also der ist ökonomisch fatal mit den Folgewirkungen, die das haben wird. Der ist fatal, weil Fragen von Klimatransformation, weil die Fragen von Ausbau sozialer Daseinsvorsorge, von einer wirklich lebenswerteren Gesellschaft, weil das total an die Wand gedrückt wird und weil wir wahrscheinlich in dieser ganzen Frage vor massiven Verteilungskämpfen stehen werden, ja. Und ja, weil das Problem ist, dass wir völlig aus dem Blick verlieren, dass Sicherheit nicht nur militärische Sicherheit bedeutet. Ich würde sagen, wir brauchen eine umfassende Sicherung menschlicher Bedürfnisse, ja? Und dazu gehört, also menschlicher Bedürfnisse für ein gutes Leben, dazu gehört Armutsbekämpfung, Bekämpfung der Ungleichheit, dazu gehört Bildung, Ausbau der Gesundheitsversorgung, Ausbau der sozialen Daseinsvorsorge. Weil klar ist, erst wenn Gesellschaften da viel haben, sind sie stabiler, sind sie sicherer. Ja? Und wir sehen das ja auch an anderen Konfliktherden in der Welt, wo Krisen und Kriege sich dran entzünden. Und von daher finde ich das Fatale an dieser ganzen Diskussion, dass wir über so einen ganz verengten Sicherheitsbegriff sprechen. Alles, was mit Diplomatie, mit den Versuchen von Abrüstung zu tun hat, wird total an die Wand gedrängt. Das sagt auch der Alexander Lurz. Es gäbe genug Waffensysteme, da müsste man genau jetzt in Abrüstungsverhandlungen eintreten. Weltraumwaffensysteme, Cyberwaffen, wo noch nichts reguliert ist. Das ist halt nicht eben für die schönen Wetterperiode da. Ne? Da muss man jetzt genau in solchen Krisenzeiten drauf gucken, weil klar ist, mit dieser Aufrüstungsspirale wird die Welt eher unsicherer als sicherer. Und ja auch mit Blick auf andere Teile der Erde. Ich meine, wir haben die ganze Zeit jetzt darüber so gesprochen, als würden die Waffen, die jetzt hier angeschafft werden sollen, als würden die einfach nur so für einen Schrank produziert. Und da lagern die halt, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Und ich denke, das wird nicht so kommen. Ja, also Deutschland ist ein Land, was sehr, sehr viele Waffen in alle Erdteile der Welt exportiert. Und ich befürchte, es wird natürlich so sein, dass durch diesen wahnsinnigen Drive, der da jetzt in die Aufrüstungsdebatte kommt, die Rüstungsunternehmen Druck machen werden, diese ganzen Güter dann auch irgendwo hin zu exportieren. Ja, und von daher ist das, was jetzt gerade passiert, tatsächlich fatal.
Ich finde es einen total guten Punkt, dass du da nochmal drauf hinweist auf diesen Sicherheitsbegriff, weil ich finde es auch immer, ehrlich gesagt, zu spät, wenn man mich erst dann, wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, fragt, was wir jetzt machen. Weil im Grunde genommen müssten wir genau da ansetzen. Soziale Sicherheit, das ist die friedenssicherndste Maßnahme, die man überhaupt treffen kann. Und zusätzlich noch das Hinterfragen von Nationalismus und von Regierung. Also alle Menschen sollten sich fragen, für wen werde ich hier in den Krieg geschickt? Also jetzt die müssen, ne? Die verpflichtet werden. Und das sind meines Erachtens die zwei wesentlichen Punkte, auf die man sich da stellen sollte. Also schwieriges Thema, ziemlich bedrückend. Vielleicht hast du noch ein Mitbringsel, was uns da ein bisschen rausholt aus der Bedrückung.
Ich bin noch über ein Zitat gestolpert, das ich ganz treffend finde. Das ist von einer Ökonomin, die heißt Joan Robinson. Die hat sich auch mit der Rüstungsfrage beschäftigt. Das, finde ich, bringt sozusagen dieses Dilemma, in dem wir stecken, nochmal ganz gut auf den Punkt. Die hat nämlich gesagt, der Prozess, ein Machtpotenzial der Zerstörung aufzubauen, trägt selbst dazu bei, den ideologischen Konflikt am Leben zu erhalten. Es ist richtig, dass eine Nation, die einen Feind hat, sich bewaffnen muss. Es ist aber ebenso wahr, dass eine Nation, die über Waffen verfügt, auch einen Feind benötigt. Um die Bewaffnung zu rechtfertigen, müssen Ängste und Spannungen aufrechterhalten werden und jede Seite braucht die andere als Schreckgespenst. Und das, finde ich, bringt das Dilemma ganz gut auf den Punkt.
Allerdings, puh, also ich habe auch ein kleines Mitbringsel mitgebracht und werde da auch jetzt gleich was zitieren. Und zwar bin ich ein bisschen bei diesem Thema erinnert an den Podcast, den du auch schon erwähnt hast, Eva, Tadeu Müller mit Jan Groß bei dem Podcast Future Histories, wo Tadeu ganz stark verteidigt, wir haben verloren, der Kapitalismus mit allem drum und dran, Krieg, Klimakollaps und so weiter hat gewonnen. Das ist ja eine ziemlich deprimierende Aussage und erinnert mich ein bisschen an das Lied Kapitulation von Tokotronic. Und der letzte Vers von dem Lied Kapitulation von Tokotronic, der lautet, also so ein bisschen geht's mir auch mit diesem, ey, ich kapituliere, es ist einfach alles zu groß und es wird immer schlimmer. Und ich muss ehrlich sagen, Eva, ich bin froh, dass ich keine Kinder habe, die ich in diese scheiß Welt reinsozialisieren muss. Ja, ich wüsste nicht, wie ich das alles irgendwie erklären sollte. Die Vögel im Baum, sie kapitulieren. Die Füchse im Bau, sie kapitulieren. Die Wölfe im Gehege, sie kapitulieren. Die Stars in der Manege, sie kapitulieren. Alle, die die Liebe suchen, sie müssen kapitulieren. Dann gibt es eine kleine Wende in diesem Lied. Da heißt es, alle, die disziplinieren, müssen kapitulieren. Alle, die uns kontrollieren, sie müssen kapitulieren. Alle, die uns deprimieren, sie müssen kapitulieren.
Alle, die uns kontrollieren, sie müssen kapitulieren. Alle, die uns deprimieren, sie müssen kapitulieren. Lasst uns an alle appellieren.
Das finde ich vielleicht den besseren Appell, als an uns selbst zu kapitulieren. Das war die kleine Antwort auf Tadeu.
Sehr gut.
Genau. Und damit würde ich sagen, sind wir beim Ende. Ja? Okay, dann bedanke ich mich erstmal, Eva, für diesen super interessanten, wenn auch bedrückenden Einblick und hoffe, es hat euch einigermaßen Spaß gemacht zuzuhören oder zumindest in irgendeiner Form und sage einfach mal, macht's gut.
Wir freuen uns über Kritik, Anregungen und Rückmeldungen unter armutszeugnis@rosalux.org. Und ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Auf Wiedersehen, tschüss.